Frage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
Ja, genau, da sind wir wieder bei Tage wie diese. Hallo Eckhard.
Hallo Alex.
Hey. Ja, also wir sind ja heute aus einem ganz aktuellen Anlass überrascht worden. Wir hatten einen Gast eingeladen, eigentlich schon zuvor, und nun ist er aktueller denn je.
Die Polizei kam uns.
Ah, genau. In Handschellen wurde uns ja hier alles abgeführt, ja.
Nein, für alle, die das sich gerade wundern, worüber redet Bräucher und Hirschhausen da. Wir nutzen unsere Möglichkeiten hier im Podcast, aktuell zu reagieren. Wir sind verabredet gewesen für das Comedy for Future Festival. Da sitzen wir jetzt auch gerade hier in Berlin, in der Urania. Samstag, Sonntag geht es auch noch weiter. Und ich hatte eben bei einem Journalisten-Seminar für ARD ZDF Medienakademie Raphael Thelen kennengelernt, der wirklich einer der großen Klimajournalisten dieses Landes, ja, man muss sagen, gewesen ist.
Ja.
Er hat auch das Netzwerk Klimajournalismus begründet und hat für Spiegel, für Süddeutsche Zeitung, für die Zeit geschrieben und saß da eben auf dem Podium. Und ich dachte, es ist interessant, wie er sozusagen die Möglichkeiten einschätzt mit Worten, mit Recherche, mit Blickweiten, auch auf die Klimakrise Menschen zu motivieren, und wie er sich dann entschieden hat, eben sein in andere Form von Aktivismus zu gehen. Und weil das gerade so viele Menschen bewegt und man ja oft auch relativ einseitig und sehr schnell zu einer Meinung dazu kommt, dachte ich, Mensch, dem würde ich gerne mal zuhören. Und dann wurde das sehr aktuell, Alex.
Genau, also Raphael hat nämlich dann schon vor einiger Zeit seinen Job an den Nagel gehangen, um sich zu engagieren bei der letzten Generation. Und jetzt, diese Woche, ist die letzte Generation tatsächlich von der Politik ein bisschen kriminalisiert worden. Ja, also es gab Hausdurchsuchungen, Konten wurden eingefroren, weil man ihnen vorgeworfen hat, eine terroristische Organisation zu sein. Und in diesem Fall konnten wir jetzt mit Raphael hautnah zum ersten Mal eigentlich mit einem Betroffenen sprechen. Jemand, der also auch schon mehrfach in Haft war und bei einer Aktion festgenommen hat, und mal erfahren, wie sich das eigentlich anfühlt und was eigentlich so in den Köpfen der Leute los ist. Und das fand ich doch wirklich sehr spannend, und das hat man auch, glaube ich, so noch nie gehört. So nah dran war, glaube ich, noch keiner.
Der Gast der Woche.
Raphael, schön, dass du da bist. Wir haben uns bei einem Journalisten-Workshop kennengelernt. Du hast lange für Spiegel, für SZ, für Zeit geschrieben. Auch zu deinem Herzensthema Klimajournalismus hast du ein Netzwerk gegründet. Einer deiner meistgeklickten Artikel ist: Wir können uns Milliardäre nicht länger leisten. Welchen Anteil haben denn reiche Menschen an der Klimakrise?
Einen viel größeren, als die Allgemeinheit annimmt. Wenn man so in das reichste 1% reingeht, gibt es da Menschen, die haben einen CO2-Fußabdruck, der ist 1000-mal höher als meiner. Also bis zu 11.000 Tonnen, weil die gerne Privatjacht fliegen, Privatjet fliegen, weil sie riesige Yachten haben. Aus irgendeinem Grund meinen, sie bräuchten beheizte Outdoor-Pools, und das verbrennt natürlich alles einen Haufen Energie.
Du hast dann irgendwann dich entschlossen, Journalismus bringt's nicht. Obwohl du wirklich für die großen Debattenmagazine in diesem Land geschrieben hast, gab's da so einen Punkt, wo du sagtest, was soll ich denn noch sagen?
Ich habe für ein Buch, das ich geschrieben habe, mit einer Kollegin zusammen die Orte der Klimakrise besucht, Südafrika, Marokko. Ich habe im Irak einen Bauern kennengelernt, der konnte keine Ernte mehr einfahren, weil es zu trocken war, hat sich dann einer bewaffneten Miliz angeschlossen, weil er den Sold brauchte. Ich habe in der Arktis mit einem jungen Mädchen gesprochen, das mir sagte, ich habe Angst, in den nächsten Jahren zu sterben, weil ihr Musiklehrer von der Lawine getötet wurde. Und habe mir dann angeguckt, was müssen wir tun, um diese Krise zu überwinden. Und der Weltklimarat sagt, wir brauchen weitreichende Änderungen in allen Sektoren unserer Gesellschaft, und zwar umgehend. Und wenn man das aber mal ausbuchstabiert, was das bedeuten würde, gilt das schnell als radikal. Und das hat mich immer mehr verwundert, weil ja auch das Bundesverfassungsgericht mittlerweile sagt, Klimaschutz ist Teil der Verfassung, Artikel 20a die Lebensgrundlagen schützen. Und ich habe dann gemerkt, ich kann nicht mehr so richtig das schreiben, was ich für angemessen halte, weil man dann irgendwie in so eine Aktivismus-Ecke gestellt wird. genau, es kam so ein Gegenwind aus den Redaktionen. Immer öfters die Frage, Raphael, bist du Aktivist? Gleichzeitig habe ich gesehen, es gibt aktivistische Gruppen, die sehr gute Arbeit machen und klar kommunizieren. Und was ich aber vor allem nicht verstanden habe, es gibt ja einen großen Konsens, dass Demokratie und Menschenrechte, die zu verteidigen, Aufgabe des Journalismus sind. Das würde ja jeder unterschreiben. Aber der Schutz der Lebensgrundlagen nicht. Also wenn man dann sagt, wir müssen das Klima schützen, dann ist man schnell ein Grüner oder ist man schnell ein Aktivist.
Und
ich kam mit diesem Widerspruch nicht mehr klar.
Und warum, das widerspricht der journalistischen Neutralität, kannst du das kurz erklären? Weil wie du schon sagst, wenn man jetzt, sagen wir mal, pro Demokratie ist, dann erwartet man das von jedem Journalisten. Aber pro Umweltschutz ist dann auf einmal nicht in Ordnung, nicht neutral oder wie ist da der Grund?
Das wurde mir, das kam bei mir immer so an und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass in den letzten 40 Jahren, und wir wissen ja mittlerweile alle die ersten Studien, dass die Klimakrise zu katastrophalen Konsequenzen für einen Großteil der Weltbevölkerung führen wird. Das ist ein Zitat aus einer Studie von British Petrol aus dem Jahr 1981. Das war alles bewusst, das war alles klar, was heute passiert.
Mhm.
Und die haben seitdem viele Milliarden US-Dollar ausgegeben, um dieses Thema erst zu leugnen und dann als ein grünes Thema zu markieren. Und deshalb, wenn man halt heute sagt Klima, dann denken immer noch viele Birkenstocks. Und ich bin wirklich kein Öko. Ich habe ein Auto, ich esse immer wieder Fleisch, komme aus dem Arbeiterhaushalt. Und trotzdem, wenn einem was gelegen ist an Demokratie, an Menschenrechten, an unserem friedlichen Zusammenleben. Wie gesagt, ich habe im Irak gesehen, ich habe in Syrien gelebt vor dem Bürgerkrieg. Der syrische Bürgerkrieg ist auch durch die Klimakrise mit verursacht worden. Wenn einem was an Frieden, Wohlstand, Demokratie und Menschenrechten liegt, dann sollte man das Klima schützen.
Du bist der Einzige hier von uns allen, der diesen Schritt gegangen ist, sich wirklich festzukleben. Wie war das erste Mal?
Erstaunlich befriedigend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man läuft ja mit so einem ständigen schlechten Gewissen durch die Gegend. Man denkt so, alles, was ich mache, ist Teil des Problems. Ob ich jetzt was esse, was trinke, auch mein Job fühlte sich nicht mehr ausreichend an. Und zum ersten Mal da zu sitzen und der Verkehr kommt zum Erliegen und es geht uns nicht um die Autofahrerin, es geht uns nicht um den Verkehr, aber zum ersten Mal zu sagen so, okay, ich mache jetzt nicht mehr mit. Ich stelle mich jetzt wirklich gegen diese ganze Zerstörung, sitze hier und klebe hier, bis die Polizei kommt, lasse mich dann auch verhaften, werde in Haft genommen, bin in Gewahrsam, in der Einzelzelle. All das ist physisch auch hart, auch das angeschrien werden von Autofahrern, weggerissen werden. Und trotzdem hat das unglaublich, das ist auch eine Freude ist da drin. Das klingt jetzt ganz paradox, aber ich bin auf eine ganz tiefe Ebene besser drauf, als ich es noch war, bevor ich mich der letzten Generation angeschlossen habe.
Ich wollte dich mal fragen, es klingt vielleicht jetzt so ein bisschen banal im Zusammenhang, aber ich glaube, das sind so Fragen, die sich viele stellen. Ich bekomme ganz viele Postings von der letzten Generation zurzeit in mein Feed reingespielt in Social Media mit, ich will mal sagen, Werbemaßnahmen, Recruiting. Wenn du auch mitmachen willst, da werden auch Fragen artikuliert. Ne? Also habt ihr euch auch schon mal gefragt, ich würde gerne mitmachen, aber mich nicht festkleben. Tut das weh? Also würde ich dich jetzt mal fragen, wenn du hier so Zeuge bist, wie ist das denn mit dem Festkleben? Also du hast doch gesagt, weggerissen werden. Mhm. Also ich möchte es nur mal verstehen. Das klebt wirklich in Sekunden, ja? Und dann bist du am Asphalt. Und wurdest du weggerissen oder wurdest du so mit dem Öl langsam weggeschmirgelt? Und erzähl mir ganz kurz, wie es sich anfühlt. Tun einem die Flossen weh? Hast du den Asphalt noch 4 Wochen an den Händen gehabt? Ich habe direkt deine Hände angeguckt. Und kannst du was davon wissen erzählen?
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Was wir machen, wir gehen bei Grün auf die Straße, wir ziehen unsere Westen an, wir setzen uns hin. Und wir kleben uns aber nicht gleich an, weil halt oft Autofahrer aussteigen, aggressiv sind, uns packen und halt wegreißen. Und die würden nicht darauf Acht geben, ob wir jetzt angeklebt sind oder nicht. Und eine angeklebte Hand abgerissen zu kriegen, heißt halt, Haut bleibt auf dem Asphalt. Das heißt, wir warten, bis die Polizei kommt. Und das ist der Augenblick, wo wir uns ankleben. Weil normalerweise die Polizei, und das muss man wirklich sagen, ganz viele Beamte, die wir treffen, sind hochprofessionell. Wir haben oft gute Gespräche. Die sind oft freundlich, wenn sie nicht freundlich sind, sind sie meistens neutral. Und die reißen uns nicht ab in 90% der Fällen, in 95% der Fällen, wenn wir schon kleben. Dann sichern die Lage, die bitten die Autofahrer Abstand zu halten, schicken die weg, die nehmen auch schon mal eine Anzeige auf, wenn da jemand von uns gewürgt wurde oder so von Autofahrern. Und dann sitzt man da und hat man ja die Hand auf den Asphalt geklebt.
Ja.
Und klar tut das weh. Also die kommen dann manchmal mit einem Pinsel, manchmal auch so mit einem Holzspatel. Und ich meine, vielleicht habt ihr euch ja mal als Kinder so zwei Finger aneinander geklebt und dann versucht man die auseinander zu machen.
Stimmt.
Ripscht natürlich so ein bisschen, wenn man die auseinanderzieht. Und wenn man mit so einem Holzspatel, und die haben ja auch dann nicht immer die Geduld, da tut das weh.
Okay. Der Vorwurf, der oft kommt, ihr nervt. Und ihr trifft die Falschen. Ihr trefft irgendwie die Menschen, die zur Arbeit wollen, die nichts sozusagen dafür können. Wie siehst du das?
Ich finde es jedes Mal schwer, da zu sitzen. Also es ist empfinde es als sinnhaft, aber auch jedes Mal schwer. Das erste Video, was ich von der letzten Generation gesehen habe auf Twitter, war ein Handwerker, der aus seinem Auto aussteigt und brüllt: Ich habe keine Zeit, wir haben alle keine Kohle, wir sind wegen Corona pleite, lasst uns durch. Und dann dachte ich so, das hätte mein Vater sein können. Der war auch Handwerker, hatte einen kleinen Betrieb, der hatte nie Geld, nie Zeit. Im Zweifel stand der Betonmischer schon da an der Baustelle, und wenn jetzt nicht leichter Beton gegossen wird, dann ist der Tag gelaufen und alle haben miese gemacht. Also so, ich verstehe jedes Mal, wenn die Leute da sauer sind. Oder da kommt eine Lehrerin zu uns und sagt, da ist die ganze Schulklasse, wir waren seit Monaten nicht mehr im Schwimmunterricht, können wir bitte durch? Und natürlich fühlt sich das scheiße an. Diese Schulklasse kann jetzt nicht zum Schwimmunterricht. Und gleichzeitig, also Fridays for Future haben an ihrer Spitze, haben 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht. An dem gleichen Tag hat die Regierung ein verfassungswidriges Klimaschutzgesetz verabschiedet. Es ist ja auch eine völlige Verzweiflung, die da drin steckt. Also ich war an den Orten der Zerstörung. Meine Mutter wohnt in der Nähe der Erft, also da, wo die großen Beschwemmungen in Westdeutschland waren. Ich war da unterwegs. Wir sind die Störung. Ja, wir machen halt ein bisschen mehr Stau in der Stadt, die eh jeden Tag chronisch verstopft ist. Aber die Klimakrise, die nervt dann nicht mehr, die vernichtet unsere Lebensgrundlagen. Also sprecht doch mal mit den Leuten im Ahrtal oder jetzt gerade in Italien, wo es überschwemmt, erst dürr war und jetzt überschwemmt. Das ist doch eine Störung, wie man sie sich gar nicht mehr vorstellen kann.
Dieses nicht vorstellbar ist ja auch das Thema, worum es auch in dem Journalistenseminar ging. Die Frage, wo ist eigentlich der Knackpunkt, wie kommen wir schneller aus dem Wissen zum Tun? Und übertragen gesprochen, seid ihr so eine Art Post-it mit dem Kleben. Also ihr seid der Klebzettel, ein Denkzettel, zu sagen, ey, vergesst nicht, dass das unsere größte Freiheitsberaubung ist, die Klimakrise, dass das heute schon Menschenleben kostet. Und sagen, euer Argument ist, im Verhältnis zu dem, was wir an Leid verhindern wollen, ist das, was wir jetzt im Moment verursachen, auch an Rechtsbruch, sagen, legitim oder in irgendeiner Form gerechtfertigt. Nun, als wir das Gespräch vereinbart hatten, konnte keiner wissen, dass am Mittwoch plötzlich Hausdurchsuchungen waren. Reden wir mit einem Terroristen dabei?
Ich finde das richtig schwierig immer, wenn ich das auch auf Twitter lese. Wir wären Terroristen. Ich habe im Libanon gelebt, auch als Reporter. Und dann ist da eine Autobombe in einem Viertel, in meinem Nachbarviertel, in die Luft gegangen. Als ich da angekommen bin, hing eine Hand noch im Baum von jemandem, der zerfetzt wurde. So, das ist Terrorismus. Und es ist einfach eine dermaßige unterirdische Eskalation, die da verbal gegen uns stattfindet. Das ist so eine Verschiebung. Wenn uns ein SPD-Mann als Taliban bezeichnet, Taliban steinigen Menschen. Ich weiß nicht, wo diese Gedanken herkommen. Wir protestieren friedlich, wir kündigen das an, wir stehen mit so einem Gesicht dazu. Unser Plan steht im Internet. Unsere gesamte Organisationsstruktur stand auf unserer Website. Unsere Website wurde heute Morgen offline genommen von einer Justiz, die sagt, wir wären eine kriminelle Vereinigung, bevor ein Gericht das festgestellt hat. Also da findet eine Eskalation gegen uns statt, die mir grausen lässt. Und es ist ja auch, wir leben jetzt noch im absoluten Überfluss. Was passiert denn, wenn hier mal dreimal hintereinander die Ernten ausgefallen sind? Wie eskaliert denn dann eine Bevölkerung, ein Staat? Keine Ahnung, mir macht das richtig Angst, was da gegen uns in Stellung gebracht wird.
Verstehst du diese Aggressivität, wo die herkommen?
Ich verstehe jeden, der genervt ist morgens im Verkehr. Ich bin auch genervt, wenn der Zug ausfällt und der ICE mal wieder zu spät ist. Das nervt mich auch. Und ich bin keinem Autofahrer persönlich sauer, der mich da wegreißt. Ich denke mir so, ich sitze hier mit dem vollen Wissen, dass das passiert wird. Ich bin wütend über eine Regierung, die all das weiß, auf eine CDU, die 16 Jahre dieses Land regiert hat, auf eine Physikerin, Dr. Angela Merkel, die all das wusste und nichts getan hat. Ich bin sehr wütend auf eine FDP, die sich, oder auf einen Matthias Döpfner, den Verleger, der sagt, der völlig Quatsch verzapft über die Klimakrise, eine FDP dann hochschreiben möchte, deren eigener Klimareferent sagt, die Klimakrise ist im Worst Case ein Aufschwung für die Zivilisation. Also der Klimareferent der FDP betreibt Klimawandelleugnung. Ich bin wütend über einen Olaf Scholz, der da nicht eingreift. Da bin ich wütend, nicht über die Autofahrer.
Also persönlich jetzt mal auch dazu gesprochen und verhalten zu dem, was heute passiert ist. Ich wundere mich, dass die Autofahrerpartei FDP und der Buschmann wirklich so, also diese Kriminalisierung durchführen. Konten werden beschlagnahmt, dadurch vorgeworfen wird, es ist eine terroristische Vereinigung. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung, weil da ist tatsächlich, glaube ich, mit Kanonen auf Spatzen. Das zeigt mir zwar die Angst des Staates, aber was es bei mir macht, das ist wirklich nur persönlich, das Problem der Demokratie, ne, dass die Demokratie so also so einen schlechten Stand hat bei den Menschen in der breiten Masse, das hilft, glaube ich, nicht dabei, wenn man jetzt Leute, die vielleicht einen zivilen Ungehorsam protestieren, so wie auf eine unpopuläre Art protestiert, aber wenn man die so kriminalisiert, ich glaube, das machen eigentlich nur Unrechtssysteme, ne, die wegsperren, die ihnen Angst machen, die sie stechen, ne, oder so. Also wie so ein Robin Hood oder so. Bei Robin Hood gibt es ja auch so eine Umweltschutzorganisation. Also das finde ich auch nicht korrekt. Und ich finde, das ist auch keine, das muss ich auch nochmal sagen, keine souveräne Antwort von einem Staat. Ne? Eine starke Demokratie sagt, hey, dann protestiert halt so. Ne? Aber irgendwie sind sie da total durchgedreht jetzt. Ne? Also jetzt haben sie euch wirklich, stellen sie euch an den Pranger. Eben hat mir jemand die Frage gestellt, die will ich weitergeben, weil ich konnte sie nicht beantworten. Was ist für dich der Unterschied zwischen Extinction Rebellion und der letzten Generation, oder wie würdest du es sagen?
Ich glaube, wir sind so ein bisschen auch eine Nachfolgeorganisation. Mhm. Also XR ist ja die Abkürzung, die waren ja sehr viele Jahre auch in Deutschland sehr aktiv, sind sie auch immer noch. Die haben sich mehr jetzt aufs Thema Biodiversität gesetzt, also Artensterben, auch ist ja die Zwillingskrise, die, wenn ihr über Landwirtschaft und Ernährung gesprochen habt, ist ja die vergessene Zwillingskrise, mindestens genauso schlimm. Extinction Rebellion kümmert sich gerade sehr viel darum.
Okay.
Und ich glaube, die letzte Generation hat einfach auch viel gelernt, was da nicht funktioniert und was funktioniert hat. Genau.
Nehmt ihr auch den Protesten von Fridays for Future den Wind aus den Segeln?
Also das Schöne an Lützerath war ja, den Protesten gegen die Abbaggerung von Lützerath, dass da zum ersten Mal seit Jahren wirklich alle Klimabewegungen zusammenkamen und auch Seite an Seite standen und es ein breites Bündnis gab. Und auch wenn es kürzlich diesen Anschein gab, die Fridays würden sich distanzieren, stehen wir sehr nah beieinander. Also die Kanäle sind offen, wir sprechen alle miteinander. Viele von der letzten Generation waren früher bei den Fridays. Wir sprechen miteinander. Ich war auf einer Blockade gestern vor der Technischen Universität hier in Berlin. Da waren im Hintergrund eine Solidaritätsbekundung. Da hing kein Fridays-Banner, aber einige von denen, die da standen, waren von den Fridays. Bei mir ist eine riesen Dankbarkeit für das, was die Fridays for Future geschaffen haben. Nämlich, sie haben dieses Thema im Diskurs verankert. Und jetzt gilt es vielleicht, ja, das auch mit Nachdruck weiter der Feuermelder zu sein, das Poster zu sein und irgendwie auch irgendwie Druck aufzuüben. Weil, und das habe ich ja eben schon gesagt, 1,4 Millionen Fridays auf der Straße konnten ignoriert werden. Wie können wir protestieren, dass es nicht ignoriert werden kann?
Bislang funktionierte Politik in der Bundesrepublik oft so, die eine Partei will das, die zweite will das. Man hat Koalitionen, man einigt sich irgendwie auf der Mitte. Bei den Veränderungen, die jetzt anstehen, ist dieses, wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, unzureichend. Warum glaubst du trotzdem, dass die Demokratie in der Lage ist, diese Krise zu lösen?
Weil wir tiefgreifende Veränderungen brauchen. Und ich glaube, die können wir nur schaffen, wenn sie auch eine Legitimation haben. Wenn die aus der Bevölkerung rauskommt. Also klar kannst du, nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob eine Diktatur das auch einfach von oben verordnen könnte. Weil wenn jetzt ein Diktator bestimmen würde, wir bauen jetzt die Wirtschaft so und so um, wir nehmen jetzt allen ihre Schnitzel weg, ihre Nackensteaks, Dann hätte er wahrscheinlich ein größeres Problem. Also wenn er, also so, ich weiß nicht, ich glaube, es muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen, der Wille. Von mir aus, also wenn die Leute sagen so, nee, wir wollen jetzt noch 10 Jahre Spaß haben und dann geht alles zur Hölle, das ist ja eine legitime politische Position, das ist nicht meine. Aber wenn die Leute sagen, ich will jetzt noch 2 Jahre Maserati fahren, nach mir die Sinnflut, das hat ja gerade Julian Backhaus, dieser Millionär, hat das gerade im Interview gesagt, als er gefragt wurde, wie geht es Ihnen mit dem Klimaschutz? Und er sagte, ach, ich habe keine Kinder, nach mir die Sinnflut. Ist eine legitime Position. Ich finde das hochgradig unethisch. Ich hätte gerne Kinder. Ich möchte denen gerne eine schöne Zukunft überlassen. Aber diese schöne Zukunft können wir, glaube ich, nur gemeinsam gestalten. Und wir können uns nur gemeinsam dafür entscheiden. Und ich glaube, das Besondere ist ja, dass viele der Dinge, die wir tun müssen, um die Klimakrise zu lösen, ja auch unser Leben schöner machen würde. Also ne, Renaturierung von Mooren, 4-Tage-Woche, mehr Zeit für die Familie und. Vieles, was wir ja schon in der Covid-Pandemie kennengelernt haben, das sind alles Dinge, die ja auch schön sind. Und es ist ja also das, was die FDP immer sagt, dann darf keiner mehr Auto fahren, darf keiner mehr Fleisch essen. Nee, das ist Quatsch, aber die Verschwendung muss halt zum Beispiel aufhören. Aber vielleicht habe ich dann nicht jedes Jahr einen neuen Fernseher, sondern nur alle 5 Jahre, sehe aber meine Kinder aufwachsen. Ist doch vielleicht ein guter Trade-off.
Also ich glaube auch, der Gewinn in Lebensqualität, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der wird hier irgendwie gar nicht mit bewertet. Aber eine Sache, die, wenn ich jetzt so...
Ja, vor allen Dingen, wenn ich das nochmal verschärfen darf,
ja.
Der Verlust an Wohlstand und jeder Form von gutem Leben, der jetzt schon spürbar ist.
Ja.
Also ich glaube, ein Moment, wo viele auch jetzt, wenn der Sommer kommt, ganz neu nachdenken ist, wo kann ich denn auch irgendwie diesen Urlaub verbringen? Also Sommer war früher mal was, da hat man sich drauf gefreut. Und jetzt ist bei mir und bei vielen anderen, die auch mit Hitze sagen, ihre Probleme haben, allen voran natürlich Menschen mit Vorerkrankungen, für die es wirklich tödliche Gefahr ist, Hitzewellen. Du denkst Italien, Dürre oder Überflutung. Du denkst, Griechenland brennt der Wald. Spanien ist es heiß. Auf Malle geht das Wasser aus. Also die Zeichen sind derartig offensichtlich, dass ich mich wundere, wie viel Zeit wir über Nichtigkeiten immer noch diskutieren. So als wäre das ein Ausweg, dann immer mehr Energie in das Verdrängen des Problems zu packen, als dahin es anzugehen. Erlebst du das auch so?
Was ich halt vor allem erlebt habe, waren diese Schuldgefühle. Dieses so, ich bin Teil des Problems, mein persönlicher CO2-Fußabdruck. Weil ich hin und wieder eine Bratwurst esse, zerstöre ich den Planeten. Und für mich war es wichtig zu verstehen, so nee, es ist nicht mein persönlicher CO2-Abdruck. Egal, ob ich eine Plastik- oder Bambuszahnbürste habe. In den letzten 40 Jahren wurde ein System geschaffen, das komplett abhängig ist von fossilen Brennstoffen, weil sehr wenige Ölkonzerne damit die Möglichkeit hatten, 1% des globalen Wohlstands abzuschöpfen, 3 Milliarden US-Dollar Profite am Tag. Und die verteidigen dieses System. Und das sind die Schuldigen. Die Schuldigen sind in der FDP. Die Schuldigen sind so ein ehemaliger SPD-Umweltsenator Fritz Fahrenhold aus Hamburg, der Klimawandelleugnung betreibt. Das sind die Schuldigen, nicht ich. Ich kann gar nicht klimagerecht leben. Volker Quaschning, einer der führenden Energieexperten Deutschlands, hat das mal ausgerechnet für sich selber. Hat eine PV auf dem Dach, eine Solaranlage, ein E-Auto, ist schon seit Jahren vegan, fliegt nicht mehr.
Einer der Gründer der Scientists for Future. An dieser Stelle herzlichen Gruß an Volker.
Ja, und er hat so einen CO2-Abdruck immer noch zwischen 5 und 6 Tonnen. Wir müssten aber runter auf 1 bis 2 Tonnen. Man kann in Deutschland nicht klimaangemessen, klimagerecht leben. Und das ist für mich, war das wichtig, das zu verstehen. Ich bin nicht schuld. Ich habe eine Verantwortung, dass die diese Krise verursacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und da bin ich wirklich knallhart, wenn, vielleicht erinnert ihr euch, als diese große Ölplattform im Golf von Mexiko gesunken ist. Da muss dann im Anschluss BP auch eine Strafe von 4 Milliarden zahlen, weil die einfach Sicherheitsmaßnahmen für ihren Profit missachtet hatten. Und genau so haben Ölkonzerne seit 40 Jahren gelogen und betrogen, um ihre Profite zu sichern. Und ich möchte, dass die vor Gericht landen.
Mir fällt nur dazu ein, dass dieses CO2-Fußabdruck, dass das ja eine PR-Erfindung der Ölindustrie ist und ich glaube sogar namentlich von Shell oder BP,
ja.
Die ja versucht haben, es sozusagen tatsächlich den Bürgern in die Schuhe zu schieben und sagen, das liegt alles nur an euch, also ja. Schränkt euren Konsum ein, aber wir wollen weiter unser schmutziges Geschäft machen.
Ja. Und ja. Also wenn man sich anguckt, Deutschland war mal führend bei der Energiewende. Die ganze Welt hat nach Deutschland geguckt, Solarfirmen wurden gegründet und. Die Architekten von damals sagen, wir könnten mittlerweile 100% erneuerbare Energien haben in Deutschland. RWE sah damals seine Profite bedroht. und das lässt sich alles nachlesen in dem tollen Buch Die Klimaschmutzlobby, und hat einfach sehr bewusst Druck im Kanzleramt, Druck im Wirtschaftsministerium gemacht, um diese Energiewende zu sabotieren. Ja, vielen Dank. Abhängigkeit von russischem Gas, heute von russischem Öl, heute Abhängigkeit von Katar. Weiter machen wir unsere Lebensgrundlagen kaputt. Vielen Dank für gar nichts. Ich möchte, dass da was gemacht wird.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube aber psychologisch ist das Schwierige, dass wir einerseits Opfer sind, und ich teile deine Diagnose, sozusagen letzte Generation, die es gut hatte. Gleichzeitig sind wir Täter. Also dieses Schwarz-Weiß, was jede gute Story braucht, der Friedemann Karik, der hat ja auch über die erzählenden Affen und über die Schwierigkeiten, die Klimakrise sozusagen zu einem, Wie erzählt man darüber so, dass wir verstehen, dass wir Naturkatastrophen nicht mehr als von der Natur gegeben ansehen können, weil wir Teil der treibenden Kraft dahinter sind im menschengemachten Klimawandel? Und du hast vorhin von den sozialen Kipppunkten berichtet. Ich hatte auch, als ich mit den Scientists for Future und Health for Future beim globalen Klimastreik war, das Gefühl, wir sind ganz kurz davor. Ja, also mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße, und das waren ja alles keine Extremisten und linken Ökospinner. Das war wirklich die Mitte der Gesellschaft, die verstanden hatte, wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Dann kam fucking Corona, dann war diese Form von Protest erstmal nicht mehr möglich lange Zeit, und dieser soziale Kipppunkt ging sozusagen ungenutzt vorüber. Die Sorge ist ja, dass durch Aktionen der letzten Generation tendenziell die Mitte der Gesellschaft in die falsche Richtung kippt. Also falsch im Sinne von sich eher radikalisiert und sagt, wir wollen es alles wieder wie früher, obwohl völlig klar ist, es wird sowieso nichts mehr wie früher. Aber es ist so viel leichter, die Überbringer der Botschaft zu hassen, als sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Wahrheit steckt da drin. Also wie gehst du mit diesem psychologischen Moment um, dass wir eigentlich auch in der repräsentativen Demokratie brauchen wir Mehrheiten für Maßnahmen. Wir brauchen Popularität dieser Maßnahmen, um Politiker, Politikerinnen wiederzuwählen. Also das sind so Widersprüche, mit denen ich selber inzwischen auch relativ ratlos bin.
Und zu denen ich auch nicht die definitive Antwort habe, die ich auch jeden Tag spüre. Was ich aber auch merke, es gibt diese tolle Moring Commons-Studie, die sich die deutsche Politik, deutsche Bevölkerung mal angeguckt hat und in so fünf Milieus aufgeteilt hat. Und es gibt so 20%, woraus sich die letzte Generation auch einfach direkt rekrutiert, wo wir herkommen. Offen, neugierig, positiv für Veränderungen. Dann gibt es so 20%, die immer noch sehr liberal, also im Sinne von gesellschaftlich liberal sind. Da kommen dann so unsere Spendengelder her und die Leute applaudieren uns. Dann gibt es nochmal 20 und nochmal 20%, das sind dann die Etablierten und dann so ein bisschen die, kann man sagen, Linksparteiwähler, die sehr pro-sozial sind. Egal, was mir wichtig ist, ich glaube, dieser ganze Hate, den ihr in euren Videos seht und auf der Straße seht, wenn sie uns wegreißen und anbrüllen, das kommt, glaube ich, so aus den letzten 20%, die dann auch AfD-nah sind, sehr nationalistisch, Law and Order. Und das aber diese 60% in der Mitte, und das merke ich immer, wenn ich auf Demos von uns links und rechts Flyer verteile, da kommt unglaublich viel Unterstützung. Da sagen Leute, danke, dass ihr es macht, haltet durch, ich habe letztens für euch gespendet und. Und auf einmal kriegt man ganz viel mit, dass da ganz viel Unterstützung in der Mitte der Gesellschaft auch schon ist, aber der ist nicht so sicht- und hörbar wie diese laute Minderheit. Mal wieder. Es ist mal wieder diese laute Minderheit, die auch schon 2015 im Sommer der Migration den Diskurs so dominiert hat. Und dann ist es, glaube ich, auch vielleicht jeder Person, die jetzt gerade hier zuhört, an euch, vielleicht mal den Nachbarn zu sagen, so, ach, ich finde die letzte Generation eigentlich ganz gut, weil was haben wir sonst noch für eine Wahl? Oder das mal ins Internet zu schreiben.
Also ich wollte noch eins dazu sagen, du hast eben diese Sinusmilieus angeführt, da hast du zwar jetzt sozusagen als Opposit nur die Rechten, da gibt es auch noch eine große bürgerliche Masse, diese konsumhedonistischen und die Bewahrer sind, ne, die sind jetzt nicht unbedingt rechts, wollte ich nur sagen, die sind, glaube ich, die größten Störenfriede, die nämlich da mit ihrem Mittelklasse-Leben und Mittelklasse-Wagen da sitzen und halt nichts abgeben wollen. Also das wollte ich nur
aber
so ein bisschen...
Aber ich glaube, die sind nicht gegen uns, sondern die wollen auch bewahren, die wollen ja ihr Häuschen bewahren.
Ja,
so, die kommen nicht auf die Straße und reißen
das
da weg.
Bewahrer, ne, das wollte ich auch gar nicht dagegen sagen. Ich wollte nur auf was anderes hinaus. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Und da haben wir in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, es war auch schon mal bei euch im Gespräch, vielleicht eine Partei zu gründen. Erinnert ihr euch an diese Geschichte im Nordirland-Konflikt, die radikalen Parteien, die teilweise, die waren terroristisch, die Sinn Féin oder sowas, die haben dann irgendwann einen politischen Ableger gegründet, der wurde akzeptiert als politischer Player und die haben ihren Weg ins Parlament geschafft und damit sozusagen viel mehr politisch bewegt, als sie noch eine radikale. Kein Vergleich, ne? Bitte nicht das meinen. Aber wäre es für euch nicht sinnvoll, wirklich eine politische Partei mit einer Basis zu gründen, mit Basisarbeit?
Es gibt ja Klimaparteien, es gibt die Klimaliste und. Da laufen ja Experimente und es werden, ne, also.
Aber wir sehen jetzt bei Robert Habeck, in dem Moment, wo du ein brennendes Thema, nämlich das Verfeuern von fossiler Energie zum Heizen von Häusern, anpacken willst, ja. Ich kann nicht beurteilen, wie gut oder schlecht dieses Gesetz gemacht war, aber sofort kriegst du sozusagen die volle Breitseite und deswegen habe ich großen Respekt vor Menschen, die für ihre Überzeugungen bereit sind, auf Popularität zu verzichten. Und deswegen finde ich das auch gut, dass wir heute gesprochen haben, auch wenn wir nicht alle Wege oder alle Überzeugungen teilen. Aber im Gespräch zu bleiben, ist doch das Mindeste.
Dafür, das machen wir auch viel. Wir reden mit Kirchenüberhäuptern, mit Politikern. Wir waren gerade bei Wissing. Ich rede mit jedem, der möchte. Ich klebe nicht gerne auf der Straße. Also ich wäre gerne auch Journalist geblieben. Ich habe das sehr genossen, diesen Beruf. Ich habe das 10 Jahre sehr leidenschaftlich gemacht.
Was hat Wissing gesagt? Du warst bei der Delegation dabei. Das würde mich mal interessieren, was er gesagt hat.
War auch leider alles gesagt? Vertraulich. Aber also, war vertraulich. Auch ein menschliches Gespräch. War wohl menschlich total okay.
Den müssen wir uns mal einladen.
Ja, ladet euch mal Wissing ein.
Raphael, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Alex, Mann, das war ein intensiver Moment und damit man das auch richtig einordnet, das Gespräch fand Mittwochmittag statt, also ganz kurz. Ich hatte gar nicht Online-Nachrichten geguckt und ich wusste nicht, wie plötzlich aktuell dieses Gespräch war. Und man merkte es Raphael natürlich an und wir können, ich fand es toll, dass er sich die Zeit genommen hat, weil der gerade zwischen allen Medienkanälen natürlich auch hin und her jonglieren musste.
Ja, ich fand es so persönlich, was er alles berichtet hat und wo er auch wirklich überall war. Er ist ja wirklich überall hingefahren und hat sich, also es ist Zeitzeuge gewesen und hat nicht nur so aus den Blättern von Informationen berichtet, er weiß wirklich, glaube ich, wovon er spricht. Und ich fand, man hat ihm das Unbehagen so angemerkt und ich fand ihn auch so unheimlich sensibel. Er hat so schön über die Innenseiten, glaube ich, gesprochen, dass man auch ein bisschen besser verstanden hat, warum diese oft super nervigen Aktionen für die Gruppe wirklich von so vitaler Wichtigkeit sind. Also ich bin auch nicht immer dafür und mich nervt's auch, ja, und ich verstehe auch alle, die das irgendwie anstößt. Aber ich glaube, man hat hier nochmal eine andere Perspektive auf die Sache bekommen.
Was ich so gemerkt habe, ist, wie erfolgreich wir Realität ausblenden. Vor allen Dingen Realität von Menschen im globalen Süden, was er erzählt hat von Menschen, sei es in Syrien oder auch in Asien, die heute schon unter der Klimakrise wirklich existenziell leiden. Die spielen ja in unserer politischen Debattenkultur überhaupt keine Rolle. Ja, also dass wir alle sozusagen Schuld mittragen an dem, was passiert. Und ich es ist auch überhaupt nicht meine Form von Protest. Ich glaube immer noch an die Möglichkeit, mit Worten, mit auch jetzt hier beim Comedy for Future Festival, auch mit Perspektivwechsel Menschen zu berühren, zu wecken, sozusagen im Sinne von bewusster zu machen über Dinge. Aber wir sind Teil von einem System, wo wir uns auch nicht sozusagen, ja, das fand ich sehr, sehr wichtig, mal zu sagen, ich mache das nicht, weil es um sozusagen in dieser radikalen Pose mich zu feiern, sondern ich mache das auch aus einem Mitgefühl heraus mit den Menschen, die wir so oft nicht sehen und die aber trotzdem mit uns zusammenhängen.
Und ich fand auch ganz wichtig den Aspekt, dass man dieses Unbehagen in der Kultur so gespürt hat und wir eigentlich merken, dass das Misstrauen in die Demokratie, was sich leider überall so breit macht und durch viel Missinformation, Fake News und so weiter auch permanent geschwächt wird, dass dies auch nicht, glaube ich, besser wird, wenn man missliebiger Aktionisten, wie die letzten Jahre einfach so hart sanktioniert mit den Mitteln der Justiz, nicht? Also das sind ja doch, ich würde mal sagen, in meiner Wahrnehmung eher so liebenswürdige Spinner, die vielleicht ein bisschen, sagen wir, Nadelstiche da sitzen, wo die Gesellschaft empfindlich ist, nämlich sprich Autoverkehr, Arbeit, ja. Aber das sind natürlich auch die alten Werte, darf man ja auch nicht vergessen, nicht? Ich meine, Wissenschaftlern ist ja auch klar, dass wir eigentlich eher eine 4-Tage-Woche arbeiten sollten, dass dann Herzinfarkte weniger werden, nicht? Und dass die mentale Gesundheit besser wird, dass der Mensch sich auch mal wieder als Mensch begreifen kann und nicht nur als Funktionsträger oder als Arbeitstier. Das sind ja alles so, also alte Werte letztendlich, die auch dem Reifegrad unserer Gesellschaft und Kultur nicht mehr wirklich richtig entsprechen.
Und ich finde, wir machen ganz, ganz schnell so Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Ja, und es muss doch sagen ein Zwischenstadium geben zwischen dem Extrem, wofür das Raphael steht, mit der letzten Generation, und weiter auf dem Sofa sich empören und nichts tun. Und Luisa Neubauer hat gesagt, jeder, der nichts tut, ist ein Aktivist für das Weiter-so. Und das finde ich interessant, dass wir lieber sozusagen die Verkünder der Botschaft hassen, als uns selber zu hinterfragen, welchen Anteil an Wahrheit steckt da auch drin. Und das wird mich noch weiter beschäftigen. Ich habe da auch noch keine abschließende Haltung oder Meinung zu, aber ich fand es toll, sich mal mit der Innenseite von Menschen zu beschäftigen, die auch erstmal mutig sind, sich unbeliebt zu machen. Und wer hat das schon? In sozialen Medien geht es ja vor allen Dingen darum, sich immer von seiner besten Seite zu zeigen oder in der Fernsehwelt, oder wir wollen alle irgendwie bewundert werden, aber das habe ich überhaupt nicht gespürt.
Ich freue mich schon auf nächste Woche. Eckart, was erwartet uns nächste Woche denn?
Nächste Woche wird es leichter. Wir werden beim Comedy for Future Festival Mäuschen spielen. Mhm. Und zwar sowohl die Bühnenshow akustisch begleiten. Also wir hören Teile von den Kabarettprogrammen von großartigen Menschen wie Chin Meyer, von Christoph Sieber, von Lisa Feller. Und das ist der Luxus, den wir hier im Podcast wie Tage wie diese haben. Wir können auch mit den Comedians hinter den Kulissen sprechen und mal hören, wie die so ticken und wie die mit schwierigen Themen Leichtigkeit verbinden und wie man als Bühnenkünstler auch die Welt ein bisschen besser machen kann.
Wunderbar, ich freue mich schon drauf, dann Eckart. Bis nächste Woche.
Ja, und Samstag, Sonntag gibt's auch noch Karten. Da kommen auch noch super Kollegen. Comedy for Future, schaut einfach rein.
Genau. Ciao, bis dann.
Tage wie diese. Eckart von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.